Eigentlich sollte kein deutscher Kinobesucher den Film Citizen Vigilante sehen dürfen. Doch nach einem öffentlichen Aufschrei, zu dem auch ein Auf1-Interview mit Regisseur Uwe Boll beitrug, rudert die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, kurz FSK, zurück. Die migrationskritische Produktion darf nun doch auf die Leinwand. Doch dieser Erfolg für die Kunstfreiheit ändert nichts an einem gefährlichen Trend, der zunehmenden Zensur auch im Kino. Mehr dazu im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung Klartext von Sarah Wagenknecht. Die BSW-Gründerin greift die Antifa frontal an. Und im Interview des Tages der Publizist Stefan Schubert erklärt, wie weit die Unterwanderung deutscher Behörden durch die Muslimbrüder bereits reicht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu unserem Schwerpunkt um den verbotenen Film kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom Dienstag. Die französische Politikerin Marine Le Pen darf bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr kandidieren. Das entschied das Berufungsgericht in Paris am Nachmittag. Die Richter verkürzten den Entzug ihres passiven Wahlrechts von ursprünglich 5 Jahren auf 15 Monate. Diese Frist wäre bis zum Wahltag bereits abgelaufen. Ob Le Pen tatsächlich kandidieren wird, blieb zunächst offen. Denn das Gericht ordnete zugleich an, dass die Politikerin des Rassemblement National eine elektronische Fußfessel tragen muss. Le Pen hatte einen Wahlkampf mit Fußfessel im Vorfeld ausgeschlossen. Noch am Abend wollte sie sich im französischen Fernsehen zu ihrem weiteren Vorgehen äußern. In dem Verfahren ging es um den Vorwurf des Missbrauchs öffentlicher Gelder während ihrer Zeit als EU-Abgeordnete. Sollte Le Pen auf eine Kandidatur verzichten, gilt der derzeitige Vorsitzende des Rassemblement National, Jordan Bardella, als wahrscheinlichster Kandidat. Le Pen hatte den Versuch, ihr das passive Wahlrecht zu entziehen, als politisch motiviert kritisiert. Die Gründerin des BSW, Sarah Wagenknecht, hat die Blockadeversuche gegen den AfD-Parteitag scharf kritisiert. Demonstrationen gegen Parteien seien zwar legitim, erklärte die Politikerin in einem Video. Zugleich fragte sie, merken bestimmte linke Kreise nicht, wie sehr sie zu nützlichen Idioten der Macht geworden sind? Die schlimmsten Verfassungsfeinde säßen heute in der Bundesregierung. Zuvor hatte das Blockadebündnis Widersetzen auch dem BSW mit nicht näher bezeichneten Aktionen gedroht, sollte die Partei direkt oder indirekt einem AfD-Kandidaten in Sachsen-Anhalt zur Wahl zum Ministerpräsidenten verhelfen. Hintergrund ist ein Brief der BSW-Führung an die AfD. Darin schloss die Partei aus, im Landtag von Sachsen-Anhalt einen CDU-Kandidaten zum Ministerpräsidenten zu wählen. Das würde bedeuten, dass das BSW einem AfD-Kandidaten im dritten Wahlgang durch eine Stimmenthaltung unter Umständen zum Wahlsieg verhelfen könnte. Die Produktion energieintensiver Industriebetriebe in Deutschland bleibt auf niedrigem Niveau. Das geht aus neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts vom Dienstag hervor. Demnach stieg die Produktion in den vergangenen Monaten zwar leicht um 0,8%, insgesamt liegt sie jedoch weiterhin deutlich unter dem Niveau der Jahre vor 2022. Eine Ausnahme bildet lediglich der Einbruch während der Corona-Lockdowns. Ab dem Jahr 2022 waren die Energiepreise infolge der Russland-Sanktionen stark gestiegen. Der migrationskritische Film Citizen Vigilante des Regisseurs Uwe Boll wird in Deutschland nun doch ab 18 Jahren freigegeben. Das gab die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, kurz FSK, am Montag bekannt. Wörtlich heißt es dort, die FSK hat dem Film Citizen Vigilante am 6. Juli 2026 für die Veröffentlichung im Kino das Kennzeichen ab 18 erteilt, nachdem das antragstellende Unternehmen eine Freigabe für die Auswertung im Kino beantragt hat. Die FSK hatte dem Film zunächst jede Freigabe für Deutschland verweigert. Eine Begründung für den Sinneswandel nennt die Institution nicht. Damit darf der Film nun in deutschen Kinos gezeigt werden. Eine Freigabe für das Heimkino, also für DVD- und Streaming-Plattformen, liegt dagegen noch nicht vor. Dafür, so die FSK, sei ein separates Prüfverfahren erforderlich, welches noch nicht abgeschlossen ist. Offiziell begründet die FSK ihre Entscheidung nicht. Sie fällt jedoch nach massivem öffentlichen Druck gegen das faktische Verbot des Films. Allein das Auf1-Interview mit Regisseur Uwe Boll erzielte auf verschiedenen Plattformen Millionen Aufrufe. Sogar der US-Unternehmer Elon Musk schaltete sich in die Debatte ein und stellte den zuvor gesperrten Film für 48 Stunden kostenlos auf seinem Ex-Profil zur Verfügung. Wie Boll gegenüber Auf1 erklärte, habe das Verbot der Verbreitung des Films am Ende sogar genutzt.
Ich weiß nicht, ob Elon Musk oder andere überhaupt darauf reagiert hätten, auf den Film oder auf den Trailer oder was sie da gesehen haben, ohne dass es in der Presse war, dass der Film quasi in Deutschland gebannt wird oder beziehungsweise nicht vorführbar ist. Das hat bestimmt die Aufmerksamkeit erzeugt.
Wie Boll exklusiv gegenüber Auf1 bestätigte, rechtfertige die große Nachfrage inzwischen sogar einen zweiten Teil des Films.
Ja, auf jeden Fall. Also das wollen wir natürlich. Wir müssen natürlich jetzt sehen, es ist schon wichtig, dass der erste Teil jetzt überall, eben nicht nur in Nordamerika, ausgewertet wird. So peu à peu kommen jetzt die anderen Länder dazu. In Österreich sind ja auch schon bei der Firma Gameware Blu-rays bestellbar und DVDs bald auch. Also das ist natürlich gut, dass jetzt mehr und mehr Vertriebsfirmen draufspringen und merken, das Interesse ist ja da.
Weniger Glück hatte der Regisseur des impfkritischen Films Nur ein Pieks. Wie Mario Nieswand gegenüber Auf1 erklärte, werde sein neuer Film Warum ich, Wolf D. Kroll, von mehreren Kinos abgelehnt. Dazu gehören nach seinen Angaben unter anderem das Programmkino Thalia in Potsdam sowie der Scala Kulturpalast in Werder an der Havel, in der Nähe der brandenburgischen Landeshauptstadt. Der Film erzählt die Geschichte des Weltkriegsveteranen Wolf-Dietrich Kroll und verfolgt nach Angaben des Regisseurs einen grundsätzlich pazifistischen Ansatz. Darin sieht Nieswand auch den Grund für die zunehmenden Absagen. Gegenüber Auf1 erklärte er.
Also ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass man ja gesehen hat, dass man zum Beispiel mit dem Film Nur ein Pieks im Schatten der Impfung, dass man damit die Kinoseele voll bekommt. Und ich glaube, dass man das im Vorfeld mit diesem Film verhindern möchte. Denn Deutschland soll ja wieder kriegstüchtig werden. Und man möchte ja besonders junge Menschen dafür begeistern, sich freiwillig für die Bundeswehr zu melden. Und dieser Film macht genau das Gegenteil. Und ich glaube, deshalb soll dieser Film einem großen Publikum nicht zugänglich gemacht werden.
Auch Betreiber von Medienplattformen müssen künftig mit härteren Strafen rechnen, wenn sie gegen die EU-Sanktionen gegen Russland verstoßen. Das entschied der Europäische Gerichtshof mit einem Urteil vom 2. Juli. Demnach wird der Personenkreis, der sich nach den EU-Sanktionen strafbar machen kann, deutlich erweitert. Im konkreten Fall ging es um einen Blogger, der Beiträge des in der EU verbotenen russischen Mediums RT Deutsch auf seiner privaten Internetseite veröffentlicht hatte. Obwohl der Blog kostenlos zugänglich und ausschließlich spendenfinanziert war, wurde sein Betreiber als gewerblich eingestuft. Nach Auffassung des Gerichts kann die Veröffentlichung damit gegen die EU-Sanktionen verstoßen. Darauf stehen Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren. Über den konkreten Fall muss nun das Landgericht Saarbrücken entscheiden. Die Aufhebung des Verbots vom skandalträchtigen Film Citizen Vigilante ist ein Sieg für die Meinungsfreiheit. Auf1 wird dagegen noch immer bekämpft und zensiert. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir unseren Betrieb aufrechterhalten. Unter www.auf1.tv/unterstützen. Dem freiheitlichen Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz wird derzeit von zahlreichen österreichischen Medien und Parteien vorgeworfen, die Beschäftigung mutmaßlicher Rechtsextremisten im Parlament zugelassen zu haben. Gemeint sind Personen aus dem Umfeld der Identitären Bewegung. Der Rechtsextremismus-Sprecher der Grünen, Lukas Hammer, erklärte wörtlich in einer Presseaussendung, Rosenkranz zeigt damit einmal mehr, dass er als Nationalratspräsident untragbar ist. Inzwischen wird sogar eine Abwahl des Nationalratspräsidenten ins Spiel gebracht, obwohl ein solches Verfahren in der österreichischen Bundesverfassung nicht vorgesehen ist. Dazu sagte Hammer, ich glaube, wir müssen eine Diskussion darüber führen, ob der Nationalratspräsident nicht auch abwählbar sein kann. Hintergrund ist ein aktueller Fall im steirischen Leoben. Dort sollen zwei Identitäre an einem Angriff auf einen Taxifahrer beteiligt gewesen sein. Ein Verdächtiger hatte zwischenzeitlich für den Freiheitlichen Parlamentsclub gearbeitet. In den sozialen Medien sorgt der Fall unterdessen für Diskussionen. Nutzer fragen, welchen Zusammenhang die Vorwürfe gegen den Verdächtigen mit Walter Rosenkranz oder der FPÖ haben. Ein Leser der Kronenzeitung schreibt dazu, Das hat mit Rosenkranz nichts zu tun. Billiges FPÖ-Bashing. Übrigens, bei anderen Parteien führen Vorwürfe nicht zwangsläufig zu Rücktrittsforderungen, selbst wenn sie Politiker persönlich betreffen. So steht derzeit der Berliner Innenstaatssekretär Christian Hochgräbe in der Kritik. Nach einem Bericht der Zeitung BZ soll der SPD-Politiker gegen den Willen seiner früheren Lebensgefährtin deren Wohnung betreten haben. Im Verlauf eines Streits sei die Frau leicht verletzt worden. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde dem Bericht zufolge gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Hochgräbe bleibt dennoch im Amt. Er bekleidet weiterhin den zweithöchsten Posten in der Berliner Innenverwaltung. Der US-Journalist Tucker Carlson hat in einem Podcast offen über Nebenwirkungen der Covid-Spritze gesprochen. Betroffene gebe es auch im persönlichen Umfeld des Moderators. Im Gespräch mit Jack Neal sagt Carlson über die Covid-Injektionen.
Tatsächlich haben sie eine Menge Menschen getötet, etwa jemanden, den ich kenne. Bei einem anderen engen Freund von mir haben sie einen Herzinfarkt verursacht. Sie haben weltweit viele Menschen das Leben gekostet. Sie haben Krebs verursacht, die Fruchtbarkeit von Frauen verringert. Es war eine Katastrophe. Es war wahrscheinlich das größte Verbrechen, das jemals begangen wurde. Und selbst jetzt gibt es praktisch überhaupt keine öffentliche Diskussion darüber. Sie sind noch immer vorgeschrieben.
Über die Verantwortlichen der Covid-Spritzen erklärt Tucker Carlson.
Sie haben es unter falschen Vorwänden getan, obwohl sie wussten, dass es den Menschen schadet. Und sie haben es trotzdem getan. Wenn man verstehen will, wer diese Menschen sind, die gesellschaftsweite Veränderungen beeinflussen und die Macht haben, sie durchzusetzen, sind das gute Menschen? Sind das Menschen, die Fehler eingestehen, denen das Wohl der Bevölkerung wirklich am Herzen liegt und die von Mitgefühl statt von Gier oder Hass motiviert sind? Wir wissen, wer sie sind, und sie sind immer noch da. Niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Das gibt einem kein Vertrauen, wenn wir nun in diese nächste Phase mit KI gehen. Warum unterdrücken wir Hinweise darauf, dass Menschen dadurch zu Schaden kommen?
Doch auch in Europa ist das Vertrauen in die Covid-Spritzen gesunken. In den Niederlanden bereut mittlerweile jeder sechste Bürger die experimentelle Injektion. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Senders RTL Niederlande unter rund 19.000 Teilnehmern. Als Gründe nannten die Befragten vor allem den empfundenen Druck zur Impfung sowie anhaltende gesundheitliche Probleme. Der Journalist Henning Rosenbusch kommentierte, eine solche Umfrage würde in Deutschland wohl niemals von den öffentlich-rechtlichen Medien in Auftrag gegeben. Auch in den USA wächst die Skepsis. Nach dem Rasmussen-Report vom September 2025 glaubt inzwischen mehr als die Hälfte der Amerikaner, dass die Covid-Spritzen zu Todesfällen geführt haben. Der republikanische Senator Ron Johnson spricht in diesem Zusammenhang von einer massiven Vertuschung durch die Medien. Österreichs Polizei setzt erstmals auf eine virtuelle Mitarbeiterin, also auf künstliche Intelligenz. In einem Video der Landespolizeidirektion Oberösterreich auf Facebook stellt sich die KI-Polizistin mit dem Namen Charlotte selbst vor.
Ich bin die erste KI-gestützte virtuelle Mitarbeiterin innerhalb der österreichischen Polizei.
Die KI-Polizistin soll künftig vor allem bei der Aus- und Fortbildung der Beamten eingesetzt werden. Schwerpunkte sind die Bekämpfung von Internetkriminalität oder die verständliche Vermittlung komplexer digitaler Sachverhalte. Landespolizeidirektor Andreas Pilsel kommentiert die Einführung der virtuellen Mitarbeiterin.
Nicht nur Kriminelle nutzen Technologie, sondern auch wir von der Polizei tun das. Aber es ist ein dramatischer Wettlauf mit der Zeit, hier auch technisch am Ball zu bleiben.
Seit Jahren gibt es Hinweise darauf, dass deutsche Behörden von ausländischen Gruppen unterwandert werden. Immer wieder geht es dabei etwa um arabische Clans, die gezielt Angehörige in die Polizei einschleusen sollen. Inzwischen verdichten sich auch Hinweise auf entsprechende Aktivitäten der Muslimbrüder. Offenbar deutlich systematischer als bislang bekannt. Selbst die Sicherheitsbehörden scheinen das Thema zunehmend ernst zu nehmen. Über diese Entwicklung sprach auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit dem Publizisten Stefan Schubert. Er betreibt den Kanal Schuberts Lagemeldung.
Ich kann sprechen mit Stefan Schubert von Schuberts Lagemeldung. Sie beschäftigen sich mit Sicherheitspolitik, Kriminalität im allgemeinen Sinne. In diesem Gebäude im Deutschen Bundestag soll Sinan Seelen, der Chefgeheimdienstler, wenn man so will, in Deutschland jüngst vor der Unterwanderung des Staates, der Institutionen durch die Muslimbrüderschaften gewarnt haben. Es wird nicht offiziell zugegeben, aber es wird auch nicht dementiert. Nach Ihrer Einschätzung, gibt es diese Unterwanderung?
Also diese Unterwanderung ist ja offensichtlich und auch mich hat das nicht überrascht, dass Sinan Seland das gesagt hat, weil er ist zwar türkischstämmiger, der erste türkischstämmige Verfassungsschutzpräsident, aber er hat einen guten Ruf innerhalb der Sicherheitsbehörden. Er hat zwar auch an diesem Skandalgutachten gegen die AfD mitgearbeitet, aber auch immer wieder gegen Islamismus, gegen Islamisten, gegen islamistische Terrorgruppierungen immer gute Arbeit geleistet, so wird das erzählt. Und diese Unterwanderung der Muslimbruderschaft ist ja auch ganz systematisch. Sie werden finanziert von großen finanzstarken Ländern wie ein Erdogan in der Türkei, der als manche bezeichnen ihn als obersten Muslimbrüder, zeigt auch immer wieder dieses Zeichen, was damit in Verbindung geht. Katar wird immer wieder genannt. Das heißt, diese Leute haben extrem viel Geld im Hintergrund, extrem großes globales und deutschlandweites Netzwerk und viel Zeit, wie sie immer wieder sagen, weil sie nicht nur mit ihrer Ideologie die Leute unterwandern, sondern auch immer wieder mit dem demografischen Faktor, wie selbst dann Erdogan ja auch selbst schon immer öfter gesagt hat.
Jetzt hört sich Unterwanderung so sehr geheimnisvoll an, aber wie kann man sich das konkret vorstellen? Sagt dann der eine Moslembruder zum anderen, du gehst jetzt mal bei der zur Polizei, fällst dich ruhig, gibst uns dann aber die Akten oder wie findet sowas konkret statt?
Immer wieder fällt das ja auf, dass es auch gerade so die Altparteien sind, ja, CDU, SPD, Grüne, dass dort immer wieder Leute dann auffallen auf Bildern in den Lokalnachrichten, die mit ganz anderen Äußerungen schon aufgefallen sind. Das gab es bei den Grauen Wölfen, eine islamistisch-nationalistische Gruppierung auch aus der Türkei und mit den Muslimbrüdern auch. Das heißt, es ist ganz gezielt die Unterwanderung der Parteien und dann natürlich auch der Behörden, weil sie wissen natürlich, dass da die Macht ist, dass da Gesetze formuliert werden, beschlossen worden sind. Und deswegen ist das so eine gefährliche Unterwanderung.
Sind da einige Parteien stärker als andere betroffen? Man weiß, hier in Berlin beispielsweise die Linke im Bezirk Neukölln, ist es so, da kann man keine Karriere machen, wenn man sich nicht mit den Islamisten irgendwie gut stellt. Also ist das ein Phänomen eher linker Parteien? Weil Sie haben jetzt auch gesagt, CDU beispielsweise wäre es auch so.
Also die CDU im Ruhrgebiet hat schon mehrere Skandale gehabt, die aber von den Mainstream-Medien nicht bundesweite Skandale gemacht worden sind, sondern nur auf lokaler Ebene. Und die Linke hier in Berlin, die kopiert auch die Linke in Frankreich. Dort gibt es ja diesen Zusammenschluss von Islamisten und Linken bei Großdemonstrationen, bei politischen Forderungen. Es gibt ja diesen Roman von Michel Houellebecq, die Unterwerfung, der darauf auch Bezug nimmt. Also da ist das schon seit Jahrzehnte, muss man sagen, gang und gäbe. Und die politische Linke, ja, gestern war es noch eine Verschwörungstheorie, dass sie sich neue Wähler einfliegen, ja, weil die alten Wähler sie nicht mehr wählen. Und die politische Linke, gerade auch die Linke und auch die Grünen, die ja auch so ein, glaube ich, 20-Punkte-Papier zum Islam rausgebracht haben, gucken natürlich nach neuen Wählerstimmen und wollen die auch im Migrantenmilieu akquirieren.
Wissen wir seit langem, dass auch kriminelle Clans, die aus ähnlichen Gebieten territorial kommen, kulturell, dass die versuchen, Institutionen zu unterwandern? Sind das zwei Unterwanderungen oder gibt es da auch Überschneidungen zwischen Clans und Muslimbrüdern?
Ja, beides. Also die Clans unterwandern natürlich die Polizei schon lange in Berlin. Immer wieder große Skandale. In Hannover ein Staatsanwalt aufgeflogen. Bei der Berliner Polizei gibt es viele, viele Einzelfälle, ja, wo dann solche Leute auffallen als Polizist bei der Autokontrolle mit drei Clanmännern im Auto nachts in der Shisha-Bars, wo dann Handy beschlagnahmt worden sind, wo man dann zufällig sieht, Mensch, der hat eine Abfrage in Polizeidatenbank gemacht, davon ein Foto gemacht, das per WhatsApp an ein Clanmitglied geschickt. Und es gibt ja auch eine sehr, sehr gefährliche Verschmelzung zwischen den Clan-Milieuen und den Islamisten. Ja, auch Anis Amri hier, der natürlich hier auch am Breitscheidplatz bei dem Attentat mit verwickelt war, mit einem ganzen Netzwerk. Auch Anis Amri hat ja Drogen verkauft für einen kriminellen Clan. Und das Gefährliche ist natürlich, dass die kriminellen Clans hoch bewaffnet sind, ja, dass sie an jede Waffe kommen, Schusswaffen, Kalaschnikows, Handgranaten, es gibt Sprengstoffanschläge hier in Berlin, es gibt ja noch eine neue türkische junge Mafia, diese ganzen Schutzgelderpresser, diese Häufung von Schussattacken, das hängt damit alles zusammen und deswegen ist diese Verschmelzung von Clanmilieu und Islamisten brandgefährlich.
Das vollständige Interview mit Stefan Schubert finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Kritiker wie diese sind in den Mainstream-Medien leider nicht zu finden. Nur ihre Unterstützung macht es möglich, Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die der Mainstream verschweigt. Direkt über das Formular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.